Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers und mit diesen Themen. Journalismus hautnah. Wir schauen nach Norditalien, nach Perugia, wo sich Medienmacher aus der ganzen Welt getroffen und öffentlich diskutiert haben. Journalismus fürs eigene Geschäftsmodell. Ist Apple News tatsächlich, wie der Konzern behauptet, die beste Nachrichten-App für mobile Geräte? Und Journalismus in der Kritik. Die Debatte darüber, wie in Deutschland über den Nahostkonflikt berichtet wird, dauert an. Bevor wir aber zur Berichterstattung zum Nahostkonflikt kommen, schauen wir nach Israel selbst. Dort wird morgen ein neues Parlament gewählt und ein neuer Regierungschef. In diesem Amt bleiben will Benjamin Netanyahu, doch sein Bild in der Öffentlichkeit in Israel hat gelitten in den vergangenen Jahren. Netanyahus Verhältnis zu vielen Medien gilt nicht als das Beste. Deshalb hat er in diesem Wahlkampf vor allem auf die sozialen Netzwerke gesetzt, wie Tim Aßmann berichtet.
So klang vor einigen Monaten der Start eines ganz besonderen Programms. Der Moderator von Likud TV begrüßte die Zuschauer. Israels nationalkonservative Regierungspartei sendet mit dem eigenen Kanal nur über Facebook. Und zum Start kam Partei- und Regierungschef Netanyahu gleich persönlich ins Studio. Das Studio gefällt mir gut, sagt Netanyahu. Der Moderator freut sich und entgegnet: Es gibt Leute, die sagen, dass es Nordkorea ist. Netanyahu antwortet ohne Zögern. Natürlich werden sie das sagen. Vergleichbar mit Nordkorea ist ja, dass ganz Israel auf Kanal 11, 12 oder 13 immer das Gleiche zu hören bekommt, die Linie der Linken. Es fällt ihnen einfach schwer zu verdauen, dass wir nicht in Nordkorea leben. Hier gibt es etwas, was es in Nordkorea nicht gibt. Und Netanyahu sagt auch gleich, was er meint.
Facebook.
Benjamin Netanyahu nutzt Facebook, YouTube und Twitter schon seit Jahren, um sich direkt ans Volk zu wenden. Exklusive Interviews für Israels größte Tageszeitungen oder die drei wichtigsten Fernsehsender Kanal 11, 12 und 13 gibt der Regierungschef nur selten. Die Korruptionsvorwürfe gegen ihn, wegen denen er angeklagt werden soll, stellt er als Verschwörung dar und wirft Teilen der Presse vor, sich an einer Hexenjagd gegen ihn zu beteiligen. Netanyahu wird unter anderem vorgeworfen, dass er versucht haben soll, positive Berichterstattung regelrecht zu kaufen. Durch Absprachen mit einem Zeitungsverleger und einem Telekommunikationsunternehmer. Netanyahu wies das zurück und hob die Bedeutung der Pressefreiheit hervor. Die Presse ist und bleibt frei. Ich wünsche mir mehr Wettbewerb, Vielfalt und Pluralismus. Das Letzte, was ich will, ist das Gegenteil davon. Die Vielfalt, die die sozialen Medien bieten, nutzt Netanyahu. So könne die Stimme des Likud ertönen, ohne die Filter der Medien passieren zu müssen, sagt der Premierminister. Natürlich haben direkte Botschaften über Facebook und YouTube auch den Vorteil, dass keine möglicherweise unangenehmen Fragen gestellt werden. Die Bedeutung des Internets zum Transport politischer Botschaften ist groß im israelischen Wahlkampf. Alle wichtigen Parteien nutzen Facebook, YouTube, Twitter und Instagram. Und auch in Israel gibt es den Vorwurf, dass das Netz zu Manipulationsversuchen genutzt wird. Wissenschaftler erklärten, ein Netzwerk von sogenannten Social Bots entdeckt zu haben. Die Social-Media-Profile dieses Netzwerks würden positive Botschaften über Netanyahu verbreiten und negative über seine Gegner. Yuval Adam von der Organisation Big Bots Project ist einer der Autoren der Studie. Das nun entdeckte Netzwerk wurde von Leuten betrieben, die dem Likud nahestehen. Die Profile wurden teils von echten, realen Personen betrieben, aber es gab auch hunderte von Profilen, die wir als fiktiv ansehen. Es ist auch möglich, dass eine Person 10 oder sogar hunderte unterschiedliche Profile gleichzeitig betreibt. Eine direkte Verbindung zwischen dem Likud und den fiktiven Netzwerkprofilen auf Twitter fanden die Experten nicht. Und der Likud bestritt jede Verbindung zu den Bots. Benjamin Netanyahu sagte, hinter der Studie stünden Linke, deren Plan nicht aufgehen werde. Es funktioniert nicht, denn ihr seid Bürger Israels und keine Bots. 1 Million Likud-Wähler sind keine Bots. Da war sie wieder, die direkte Ansprache, mit der sich Israels Langzeitpremier an seine Basis wendet. Netanyahu kann sich Hoffnungen auf einen Wahlsieg machen. Falls es so kommt, schaut er danach bestimmt wieder im Studio von Likud TV vorbei.
Tim Aßmann über die direkte Ansprache des israelischen Premierministers im Wahlkampf in seiner Heimat. Und wie berichten deutsche Medien über Netanyahu wie über Israel? Eine kurze Meldung hat diese alte Debatte wieder angestoßen.
Nach schweren Angriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen hat sich die Lage heute im Laufe des Tages beruhigt. Die israelische Armee hat zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge an der Grenze zum Gazastreifen bereitgestellt.
So hieß es vor gut 2 Wochen in der Tagesschau. Die ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel kritisierte daraufhin die Nachrichtensendung. Israels Raketen seien kein Angriff, sondern eine Reaktion auf Raketen aus Gaza gewesen, betonte Kiewel in der Zeitung Jüdische Allgemeine. Und der grünen Politiker Volker Beck legte nun im Medienpodcast der Zeitung Welt nach. In Deutschland habe das Tradition. In den vergangenen 50 Jahren sei es im Nahostkonflikt immer so gewesen. Israelis seien als die starken, Palästinenser als die schwachen dargestellt worden. Gisela Dax, Sie berichten seit 25 Jahren aus Israel und unterrichten als Medienwissenschaftlerin an der Universität in Jerusalem. Wie erleben Sie die deutsche Berichterstattung über den Nahostkonflikt, wie einen Tagesschaubericht, wie wir ihn eben gehört haben?
Naja, also dieses Muster, das hier angesprochen wurde, das sehe ich auch so. Das heißt, die letzte Nachricht wird immer gerne als erstes aufgegriffen. Das Agenturen funktionieren auch so. Und da eben in der Regel erst so richtig hingeguckt wird, wenn Israel reagiert, steht das wirklich an erster Stelle da. Und dann muss man in den Zeilen suchen und dann erst am letzten Absatz oder im dritten Absatz steht dann da, dass zuvor ein Anschlag stattgefunden hat oder eben eine andere Rakete.
So hat sich die Tagesschau dann im Anschluss auch rechtfertigt. Sie hat gesagt, wir haben aber doch auch darauf hingewiesen, dass das eine Reaktion war.
Ja, das Problem ist, dass es halt beim Lesen oft untergeht. Also wie die Titel dann drüber gemacht werden, das Bild dazu, die Bildunterschrift. Ich denke, dieses Framing prägt dann schon einen Text, so wie er eben in den Köpfen hängen bleibt.
Und das ist jetzt nicht nur in diesem Einzelfall so gewesen, das beobachten Sie grundsätzlich als Muster auch in den vergangenen Jahren.
Ja, also ich selber ist mir oft auch so gegangen, wo ich das Gefühl hatte, also ich hätte einen anderen Titel drüber gemacht. Man weiß, also Titel und Bilder werden in Hauptredaktionen gemacht. Und da hätte ich oft auch mal ein anderes Bild lieber gesehen oder mich gefragt, warum gerade das? Und da bin ich eben dann auch drauf gekommen, dass selbst die Bildauswahl von vornherein eigentlich schon dadurch geprägt ist, von dem, was Fotografen glauben, was gedruckt werden könnte oder was am meisten Chancen hat, in einen Pool aufgenommen zu werden. Und das sind halt immer wieder die ganz spezifischen Bilder, entweder von Gewalt oder eben dann von dem ganz sichtbaren Israeli, in dem Sinn eben auch ein sichtbarer Jude. Und da sind wir eigentlich schon wieder beim ganz alten Thema.
Damit wären wir dann auch bei der Verantwortung der Korrespondenten vor Ort ein Stück weit, der Fotografen und der Journalisten, die von vor Ort berichten. Wie groß ist deren Verantwortung?
Ja, ich denke, sehr viel öfter müssten sie manchmal dagegen halten oder sich halt auch in Prozesse mit einmischen, die in den Heimatredaktionen stattfinden. Das ist zeitbedingt oft nicht immer so ganz einfach. Ich habe das, wie gesagt, eben festgestellt bei den Fotos. Da habe ich oft gedacht, Fotoredaktionen suchen ganz bestimmte Sachen, Hingucker aus. Und habe aber dann gemerkt, dass es eben bestimmte Alltagsbilder, die man auch sehr gut für Illustrationen nehmen könnte, eigentlich gar nicht so vorhanden sind. Also es sind nicht immer ganz bewusste Prozesse da, wo jemand ganz spezifisch jetzt Israel-Kritisches sich raussucht, sondern man müsste eher sich sehr viel Mühe geben, um zu sagen, man will jetzt eben das normale Israel oder auch andere Seiten zeigen. Und da müsste man sehr viel öfter eigentlich dagegen halten, gegen ganz Prozesse, die halt so eingefahren sind.
Bewusste und unterbewusste Prozesse, da kommen wir auch zum Thema Antisemitismus, der auch vielen Journalisten sicherlich nicht fremd ist, der vielen Journalisten auch in Deutschland unterstellt wird.
Ja, ich denke, da muss man vorsichtig sein, sowas direkt zu unterstellen. Ich denke, es gibt sprachliche Studien und Untersuchungen, wo man sehr genau sieht, dass eine bestimmte Wortwahl, eine bestimmte Sprache, also zum Beispiel Vergleiche mit der NS-Vergangenheit und Gleichsetzung, da eigentlich mehr der eigenen Abwehr von Schuldgefühlen dienen als etwas anderem. Da in dem Augenblick, wo eine Dämonisierung stattfindet, der Israelis, denke ich, spielen solche Motive mit eine Rolle. Oder es gibt ein anderes Beispiel, als da in der Hamburger Morgenpost und im Berliner Kurier wurden also in einem Artikel die 7 durchgeknalltesten Führer der Welt genannt. Das war, glaube ich, vor einem Jahr oder vor 2. Und dann hatte die Redaktion ihre Favoriten genannt. Und unter diesen 7 war halt eben auch Benjamin Netanyahu. Da fragt man sich schon, warum gerade den da auch mit reinnehmen. Man kann sicherlich und sollte sehr viel kritisieren. Aber das scheint einfach dann übertrieben. Und ich denke, es ist dann oft, wenn es so übertrieben scheint, und da gab es auch eine Umfrage der Think Tank Mitwim von 2017, eher eine linkere Think Tank in Israel, und da sagte eine Mehrheit der Israelis, nämlich 60%, dass sie glauben, dass internationale Kritik an Israel auf einer grundlegenden Feindseligkeit gegenüber Israel fußt und nicht auf einem Nicht-Einverstanden-Sein mit seiner Politik. Und ich denke, hier ist wirklich, also ist die israelische Politik zu kritisieren. Ich denke, ein Journalist, das Grundverständnis hat, mit kritischem Verständnis was zu tun. Aber wenn es irgendwie über die Stränge schlägt, dann ist es möglicherweise auch anders motiviert. Allerdings ist mein Ansatz keiner zu sagen, man soll jetzt keine Kritik üben. Ich denke, das gehört zum Handwerk von Journalisten, obwohl natürlich Auslandskorrespondenten die Rolle haben, Kontexte herüberzubringen an ein Publikum, das woanders weit weg sitzt. Aber meine Hauptkritik ist eigentlich zu sagen, Kritik an Israel ja, aber dann mit demselben Standards oder zumindest mit demselben Herangehensweise sollte man auch die Feinde Israels kritisieren.
Wie berichten Medien in Deutschland über Israel und den Nahostkonflikt? Einschätzungen waren das von Gisela Dax, die seit 25 Jahren als Korrespondentin in Israel arbeitet. Vielen Dank.
Ja, bitte.
Medias Res. Drei Fragen an.
Ich heiße Nathalie Didreux und ich bin 20 Jahre alt und ich lebe in Köln. Und ich habe das Down-Syndrom, aber das Down-Syndrom ist auch was Gutes und auch keine Krankheit. Ich mache jetzt ein Praktikum bei den Nachrichtenredaktionen von Deutschlandfunk und ich will später auch mal Journalistin werden.
Was läuft gut in den Medien?
Ich finde es sehr gut, dass ich so viel berühmt bin und den Menschen auch etwas von mir erzählen kann. Ich war ja auch in der ARD-Wahlarena, habe auch mit der Merkel gesprochen. Dann habe ich eine ganz persönliche Frage gestellt, wo sie schlucken musste, dass Babys mit Down-Syndrom vor der Geburt noch abgetrieben werden. Und am liebsten benutze ich zum Beispiel besonders gerne die Wikipedia-Seite. Und ich bin ganz viel auf Instagram und auf Facebook unterwegs.
Was läuft schlecht in den Medien?
Ich finde halt nicht gut, dass in manchen Seiten nicht in leichter Sprache, wie zum Beispiel in den Tagesthemen, gesprochen wird. Ich würde mir wünschen, dass Menschen wie ich mit Down-Syndrom mehr gehört werden wollen und auch interviewt werden. Denn wir sind wichtig für die Gesellschaft und wir sollen ja auch quasi auf der Welt bleiben. Aber wir kommen in den Medien nur selten zu Wort.
Und bei Ihnen?
Ich habe eine Online-Petition gestartet. Ich will nicht, dass die Krankenkassen den Bluttest halt bezahlen, weil es sonst natürlich weniger Menschen mit Down-Syndrom hier auf der Welt gibt.
Nathalie Didreux, aktuell Praktikantin in den Deutschlandfunk Nachrichten. Sie hat eine Online-Petition gegen genetische Bluttests gestartet, gegen Tests, mit denen vor Geburt Hinweise auf das Down-Syndrom möglich sind. Heute hat die CDU-Spitze über das Thema beraten. Am Donnerstag folgt eine fraktionsübergreifende Debatte im Bundestag. Es ist eine Art Suche nach dem Heiligen Gral, nach der Geschäftsidee, mit der Verlage wieder Geld verdienen können, mit Journalismus im Internet. Eine Idee ist da die eines Abo-Modells, also einmal zahlen und dafür sämtliche Nachrichtenartikel verschiedener Medien lesen können. Eine Idee, die nicht neu ist, doch die, wenn sie von Apple kommt, große Hoffnungen und Erwartungen wecken kann. Was aber, wenn ausgerechnet die beiden bekanntesten und erfolgreichsten Zeitungen des Landes nicht mitmachen? Markus Schuler über die Ernüchterung nach der Euphorie.
Bei Apple ist nur der Superlativ erlaubt. Roger Rosner, zuständig für die hauseigenen Apps, machte da vor 2 Wochen bei der Vorstellung der neuen News-App keine Ausnahme. Das Ziel sei einfach gewesen, sagte er. Man wollte die beste Nachrichten-App für ein Mobilgerät herstellen.
We wanted to create the best magazine reading experience ever.
Bei vielen Nutzern der neuen Abo-App von Apple ist nach fast 2 Wochen die Euphorie allerdings gewichen. Das Design sei auf den ersten Blick schön, konnte man in Kommentaren auf Twitter und Facebook lesen. Wenn man dann aber einzelne Artikel aufruft, wird die App schnell unübersichtlich. Zum Teil muss man ständig in einen Text hineinzoomen. Die Fachwelt ist sich einig, Apple ist da kein großer Wurf gelungen. Farhad Manju, Technologiekolumnist bei der New York Times mit Sitz im Silicon Valley, ist nicht überrascht. Ich benutze die App seit einer Woche. Sie ist okay. Ich halte sie weder für revolutionär noch schrecklich. Sie wird den Journalismus weder retten noch ruinieren. Das ist die übliche Mediendiskussion. Ich kann nicht sagen, dass sie ein großer Erfolg werden wird, aber sie ist sicherlich ein interessantes Modell für Journalismus. Ausgerechnet die beiden wichtigsten Zeitungen der USA sind beim Flatrate-Angebot von Apple nicht mit dabei. Die Washington Post aus naheliegenden Gründen, sagt der Wirtschaftschef des San Francisco Chronicle, Owen Thomas.
We have to remember who their owner is. It's Jeff Bezos.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Jeff Bezos die Washington Post gehört und er besitzt Amazon. Apple und Amazon haben ein angespanntes Verhältnis. Das hat viel mit der Frage zu tun, wem gehört der Kunde? Wer kontrolliert diese Beziehung? Die Gründe bei der New York Times dürften ähnlich liegen. Die Zeitung hat sich nach Jahren des Niedergangs wieder gefangen. Vor allem digital läuft es immer besser. Die Times kommt laut jüngsten Zahlen vom Februar auf 3,3 Millionen zahlende Digitalabonnenten. Wäre sie bei Apple Plus, erhielte sie nur einen Bruchteil dessen, was sie im direkten Geschäft mit dem Leser verdient. Apple teilt seine Einnahmen 50-50. Außerdem hätte die Times keinen Zugriff auf die Abonnentendaten. Sie würde dann nicht erfahren, woher ihre Abonnenten kommen, was sie genau lesen oder wie alt sie sind. Kein Wunder also, dass nur zwei Zeitungen, die LA Times und das Wall Street Journal, mit dabei sind. Owen Thomas vom San Francisco Chronicle meint:
What's interesting is that the LA Times and the Wall Street Journal are from.
Daran ist interessant, dass die LA Times und das Wall Street Journal eher zweite Garde sind. Sie hinken der Times und der Post hinterher. Und deshalb haben sie natürlich auch nicht so viel zu verlieren wie eine New York Times, deren Digitalabonnenten ein wichtiges Standbein für den Verlag sind. Thomas glaubt, die neue Apple-App ist vor allem für Verlage interessant, die ihre Magazine in der App veröffentlichen, weniger für Tageszeitungen. Auch wenn die App noch viele Macken hat und keine richtige Lesefreude aufkommen mag, die Magazinverlage würden langfristig profitieren.
So Apple News Plus, I think for them is a.
Für sie ist Apple News Plus ein Schaufenster, über das sie Kunden erreichen können, egal ob im Supermarkt oder eben in einer App. Sie müssen an neue Leser rankommen. Außerdem glaubt der Wirtschaftschef des Chronicle, dass die Nutzer einzelner Bezahlangebote langsam überdrüssig seien. Zu viele Zeitungen, Sender oder Magazine haben mittlerweile eine Paywall errichtet. Viele Nutzer hätten längst die Übersicht verloren, wo sie alles ein Abo abgeschlossen haben. Solch ein Flatrate-Angebot, wie es Apple jetzt vorgestellt habe, könne da die richtige Antwort sein.
Markus Schuler war das mit einer ersten Bilanz der neuen Nachrichten-App von Apple. Wenn sich Journalisten treffen, dann bleiben sie häufig unter sich, auf Tagungen und Konferenzen. Doch in Perugia ist das anders. In der Kleinstadt im Norden Italiens kommen Jahr für Jahr hunderte Medienschaffende auf einem Festival zusammen. Und dann diskutieren und besprechen sie sich auch vor Publikum, vor Menschen, die wissen wollen, warum Medien wie arbeiten. Benjamin Alvarez-Gruber ist Volontär bei der Deutschen Welle, macht aktuell Praktikumsstation bei uns, bei Medias Res, und ist gerade zurück aus Perugia. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was das Festival aus seiner Sicht auszeichnet.
Was es auszeichnet, ist auf jeden Fall, dass dieses Journalismusfestival für alle offen ist. Man muss sich nicht akkreditieren, man muss sich nicht anmelden. Und das merkt man auch das ganze Festival über, dass das eine ganz andere Atmosphäre hat, wenn man in einer Schlange steht, an einem Brunnen, an einem öffentlichen Platz. Und man Familien mit Kindern sieht, Einwohner, Touristen. Irgendwo habe ich auch einen Mönch gesehen, der sich da Panels angehört hat. Und das ist ja auch genau, was die Veranstalter wollen, den Journalismus allen zugänglich zu machen. Einen Journalismus zum Anfassen, wo nicht nur Journalisten für Journalisten sprechen.
Und da werden dann auch mal Fragen auf solchen Veranstaltungen von den Menschen, von den Lesern, von den Usern, von Medienschaffenden gestellt.
Genau, dass die Perugianer, die dort wohnen, dann auch was von diesem Festival haben und die dann sagen, ich bin zwar kein Journalist oder beschäftige mich beruflich damit, aber ich finde es interessant und ich würde da gerne folgende Fragen stellen. Das ist ein sehr netter Umgang, weil da niemand das Gefühl hat, besser oder besser informiert als andere zu sein.
In Perugia wurden sehr, sehr, sehr viele Themen behandelt. Gab es auch Schwerpunkte, Schwerpunktthemen?
Es wurde sehr viel zu sozialen Netzwerken geredet in verschiedenen Panels und Diskussionen. Es ging um die Rolle von diesen Medien, um die Verantwortung, wie das aussieht mit Hassnachrichten, mit Falschmeldungen, was diese Netzwerke machen sollten, um dann letztendlich etwas auch zu tun, wenn irgendwo Lügen verbreitet werden, ob das jetzt von Medienhäusern ist oder von Privatpersonen, und natürlich sehr viel auch über Investigativrecherchen, ob das Mafia ist oder Waffenhandel oder Korruption und Geldwäsche. Da waren dann die Journalisten vor Ort und haben uns einen Einblick gegeben, wie so eine Arbeit verläuft und was es da für Schwierigkeiten gibt.
Und zum Thema Investigativjournalismus und schwierige Recherchen hatten die Veranstalter auch eine besonders beeindruckende Person, die Time Magazine Person des Jahres 2018, die philippinische Journalistin Maria Ressa, eingeladen. Worüber hat sie gesprochen?
Sie hat darüber geredet, wie sie mit der Redaktion, Rappler heißt sie, über die Regierung von Rodrigo Duterte und um deren Kampf mit den Drogen berichtet, über Korruption, wie sie immer wieder festgenommen wurde, wie sie diesen ganzen Hassbotschaften ausgesetzt ist, auch von Ministern, also von der Regierung, wie sie und ihr Unternehmen attackiert werden und wie sie trotz dieser Einschüchterungsversuche, dieser Verleugnungen und der wirklich tausenden Hassnachrichten nicht aufgibt und immer versucht weiter zu schauen, was es für Korruptionsvorwürfe auch in der Regierung gibt. Eine sehr, sehr inspirierende Frau.
Maria Ressa riskiert ihr Leben für ihre Arbeit für den Journalismus. Daphne Caruana Galizia wurde ermordet als Journalistin und ihr Sohn war auch in Perugia. Worüber hat er gesprochen?
Er hat in einem sehr emotionalen Gespräch über seine Mutter geredet, nicht nur als maltesische Journalistin, sondern auch als Frau, die über Jahre hinweg bedroht wurde. Er hat irgendwann gesagt, dass die Bombe, die in ihr Auto gelegt wurde, die einzige Möglichkeit war, um sie zum Schweigen zu bringen. Das war sehr emotional und er hat natürlich auch gesagt, wie er nach diesem Mord mit seinen beiden Brüdern sich immer wieder dafür einsetzt, mit Politikern spricht und dafür sorgt, dass dieses Thema nicht in Vergessenheit gerät und dass natürlich mehr dafür gemacht wird, damit Whistleblower oder Investigativjournalisten nicht nur in Malta oder in Europa, sondern überall auch gestärkt werden.
Benjamin Alvarez-Gruber war das mit seinen Eindrücken vom Journalismusfestival in Perugia.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, mein Name ist Stefan Schmidt. Ich bin Chefredakteur der ostfriesischen Nachrichten in Aurich. Unsere Schlagzeile für morgen lautet: Große Feen und ILO erlauben Ladenöffnung am Sonntag. Es geht dabei um verkaufsoffene Sonntage in diesen Gemeinden. Die Genehmigung ist nicht selbstverständlich, weil in den Nachbarstädten Leer und Wiesmoor in letzter Zeit verkaufsoffene Sonntage per Gericht gekippt wurden. Es ist für mich ein spannendes Titelthema, weil dazu so ziemlich jeder eine Meinung hat. Die einen halten es für überflüssig, dass auch noch am Sonntag geshoppt wird. Die anderen verweisen beispielsweise auf die Gastronomie, die ihre Öffnungszeiten ja auch strikt auf die Kunden ausrichtet. Und die Niederlande sind nicht weit. In Groningen etwa kann an jedem Sonntag eingekauft werden. Hierzulande bleibt die Ladenöffnung am Sonntag eine Einzelfallentscheidung. Da ist aus meiner Sicht der Ärger programmiert.
Und zum Schluss noch eine gute Nachricht aus der Türkei, denn dort kann Thomas Seibert nun wieder als Korrespondent für den Tagesspiegel arbeiten. Vor einem Monat musste Seibert das Land verlassen. Die Regierung in Ankara hatte ihm die Akkreditierung verwehrt. Nun sei er wieder eingeladen worden und freue sich, dass alle Missverständnisse ausgeräumt sind, erklärte der Journalist. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Jetzt viel Spaß mit Dina Netz und dem Büchermarkt. Unter anderem mit Das Leben ist eines der härtesten, dem Debütroman von Julia Becker.